Auf Wohnungssuche. Zu denen, die ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland anrief und fragte, ob sie noch zu ihrem Hilfsangebot stünden, gehörte neben den Kaups die Familie Benders aus Bielefeld. Auch sie hielt dankenswerterweise Wort. Und so lebte ich abwechselnd eine Woche in Warendorf und eine Woche in Bielefeld. Behandelt habe ich während dieser Zeit in verschiedenen Hotels. Das war aber keine gute Lösung. Dieses unstete Umherziehen und der ständige Wechsel der Umgebung brachten mehr Unruhe, als mir gut tat. Anderen konnte und wollte ich nicht überlassen, was ich zu tun hatte. Es war ja mein Wohnungsproblem und mein Leben, das es zu regeln galt. Also machte ich mich auf den Weg zum Wohnungsamt und unterdrückte das mulmige Gefühl, das ich schon früher bei Behördengängen hatte. Der Verwalter der Betonsilos war eigentlich sehr nett, freundlich und hilfsbereit im Rahmen seiner Vorschriften. »Bitte, Herr Drewermann, füllen Sie dieses Formular aus.« Naja, das übliche Vorgehen von Ämtern. Kaum hatte ich den Fragebogen ausgefüllt und mein Gegenüber ihn durchgelesen, erhielt ich Fragen und Erläuterungen, die ich zwar akustisch verstand, aber doch nicht begreifen konnte. »Herr Drewermann, Sie haben doch ein paar Jahre in Spanien gelebt. Warum sind Sie nicht dort geblieben? Das wäre vielleicht besser für Sie gewesen.« »Wie bitte? Wieso das denn?« wunderte ich mich. »Weil ich Ihnen nicht helfen kann«, antwortete er und setzte mir in amtlichem Ton auseinander, warum. »Wir haben nur noch Wohnungen für Aussiedler. Alle Kapazitäten unseres Amtes sind für die reserviert.« Es sind so viele, dass wir vor nicht allzu langer Zeit sogar Wohnwagen kaufen mussten, weil wir nicht mehr wussten, wie wir sie unterbringen konnten. Als ich ihn dann bat, mir doch wenigstens einen Wohnwagen zur Verfügung zu stellen, war es mit seinem Verständnis für meine Lage vorbei. »Es tut mir leid«, wurde mir beschieden, »aber ich kann im Moment nichts für Sie tun.« »Willkommen in der Heimat«, dachte ich beim Verlassen des Amtes. Als Deutscher hatte ich von dieser Behörde nichts zu erwarten. Ich sollte gefälligst sehen, wie ich irgendwie zurechtkam oder es in anderen Gemeinden versuchen. Kein Wunder, dass ich mich erstmals fragte, ob wir für die Bürokratie da sind oder die für uns. Zumal bei labilen Charakteren ein solches amtliches Verhalten wie Öl auf das Feuer des Ausländerhasses wirken kann. Nein, nicht bei mir. Mich bringt niemand und nichts gegen andere Nationalitäten oder Hautfarben auf. Ich dachte eher, wie sehr doch von solchen Behördenmitarbeitern gewiss ungewollt die Liebe unter den Menschen auf eine harte Probe gestellt wird. Und ich fühlte mich wieder einmal auf üble Weise in meiner Einstellung gegenüber der Obrigkeit bestätigt. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, war, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack dessen war, was mir bald von Behördenseite alles blühen würde. Nach etwa 4 Monaten erhielt ich die erlösende Nachricht von Alfred Kaup, er habe das Passende für mich gefunden. In einem Ortsteil von Warendorf, der schon mehrmals als Deutschlands schönstes Dorf ausgezeichnet worden war, hatte er bei einem Fototermin ein alleinstehendes, unbewohntes Haus entdeckt. Er machte den Besitzer ausfindig und erzählte ihm von einem Menschen mit ganz besonderen, wundersamen Fähigkeiten, für den er dieses Haus unbedingt benötige. Den Eigentümer, Herrn Leismann, beeindruckte das wenig. Als bodenständiger Westfale konnte er mit Wundersachen nichts anfangen, war aber neugierig auf diesen seltsamen Kerl, den Kaup da anpries. Im Übrigen wäre das Haus schon so gut wie verkauft, der Vertrag läge bereits beim Notar. Aber von diesem Problemchen erzählte mir Alfred kein Wort. Zuversichtlich fuhr ich nach Einen. Doch das Haus der Leismanns betrat ich dann doch mit gemischten Gefühlen. Welche Fragen erwarten mich wohl? Was sollte ich von meiner Tätigkeit erzählen? Wie stellen die sich ihren Mieter vor? So und ähnlich schoss es mir durch den Kopf. Als ich bei den Leismanns saß, beruhigte ich mich schnell. Mir gegenüber, so empfand ich es, saß ein ganz normales, mit allem menschlichen Verständnis von Gott reich beschenktes Ehepaar. Ich spürte Wärme, Zuneigung und auch eine gewisse Art von Liebe. Innerhalb von Augenblicken wusste ich, hier bist du richtig, diese Menschen werden dir weiterhelfen. Wir führten ein sehr langes Gespräch. Unter anderem wurde ich auch gefragt, ob ich denn Geld hätte, um dieses Haus zu kaufen. Ich musste leider verneinen. Ich gestand ihnen auch, dass ich noch nicht einmal wüsste, was mir der nächste Tag, geschweige denn meine Zukunft, bringen würde. Ganz offen und ehrlich legte ich meine Situation dar. Dann kam die Schrecksekunde, in der meine Hoffnungen wie eine Seifenblase platzten. Herr Leismann sagte mir, dass das Haus praktisch schon verkauft sei. Ich konnte es nicht glauben. Sollte alles wieder umsonst gewesen sein? Leismanns deuteten an, dass es vielleicht doch noch eine Chance für mich gäbe. Sie wollten über Nacht ihre Situation überdenken und mir am nächsten Tag einen verbindlichen Bescheid geben. Ich fuhr zurück ins Hotel. Ich verbrachte eine sehr unruhige Nacht. Morgens um 7 hielt ich es im Bett nicht mehr aus. Raus aus den Federn, runter zum Frühstück. Doch das wollte so recht nicht schmecken. Ich war zu aufgeregt, voller Erwartung und Hoffnung. Um 11 Uhr kam dann der Anruf. Ich solle mich gleich ins Auto setzen und nach Einen kommen. Mehr wurde mir nicht gesagt. Ich erinnere mich daran, dass ich in dem Moment völlig deprimiert war. Das mit dem Haus wurde wohl nichts. Aus reiner Höflichkeit fuhr ich trotzdem los und erlebte auf dieser Fahrt ein Wechselbad der Gefühle. Wie soll es bloß weitergehen, da es offenbar nichts mit meinem Umzug werden würde? Oder gab es doch noch ein Fünkchen Hoffnung? Frau Leismann öffnete mir lächelnd die Tür. Sie bat mich ins Wohnzimmer und bot mir eine Tasse Kaffee an. Ihr Mann werde gleich kommen. Die wenigen Minuten empfand ich wie Stunden. Er kam mit einem verschmitzten Lächeln ins Zimmer. Er machte alles sehr spannend. Ich habe gerade mit meinem Notar telefoniert und ihm mitgeteilt, dass ich nicht mehr verkaufe, erlöste er mich. Somit hast du wieder ein Zuhause. Was ich in diesem Moment empfand, ist einfach nicht zu beschreiben. Von einer Sekunde zur anderen wurde ich zum glücklichsten Menschen der Welt. Als mir die Leismanns noch sagten, dass die ersten 3 Monate mietfrei seien, damit ich keinem Druck ausgesetzt sei und in Ruhe meine Existenz aufbauen könne, war ich sprachlos. Da hatte doch der Himmel wieder alles in die richtigen Bahnen gelenkt. Danke, danke, danke. Gelobt seist du, o Herr, der alles wunderbar fügt. Ich hatte auf meinem einsamen Weg diese Menschen voller Nächstenliebe treffen dürfen. Für mich war es wieder mal ein Wunder. Das Verhalten der Vermieter war nicht normal, passte in gar keine Norm. Man muss sich mal vorstellen, dass das Haus praktisch verkauft war. Die Leismanns hätten in kurzer Zeit eine Menge Geld mehr auf ihrem Konto haben können, aber sie entschieden sich für ihren Mitmenschen in Not. Sie haben Leiden gelindert und Tränen getrocknet. 2 Tage später zog ich mit meinen wenigen Habseligkeiten in das leere Haus. Ich hatte keinen Tisch und kein Bett, war aber glücklich. Alle meine Bekannten halfen mir, so gut es ging. Der eine hatte dieses übrig, der andere jenes. Allmählich wurde es bei mir wohnlich und gemütlich. Wenn ich heute daran zurückdenke, bin ich sehr glücklich. Wie schön können doch alte, wirklich gebrauchte Möbel sein. Wie wohl kann man sich in einer bunt zusammengewürfelten Einrichtung fühlen, mit Gardinen, die zuvor jahrelang eingemottet in einem Keller lagen. Glauben Sie mir, ich fühlte mich reich beschenkt wie ein König. Heute noch empfinde ich eine große Dankbarkeit für die Hilfe, die mir damals zuteil wurde. Ich lernte etwas für mich ganz Neues: Bescheidenheit. Eine Tugend, die ich bis dahin nur vom Hörensagen kannte. Ich war wohl der Meinung, bescheiden gelebt zu haben. Umso schlimmer die Erkenntnis, dass es die ganzen Jahre nicht so gewesen war. Nun war ich trotz aller widrigen Umstände glücklicher als je zuvor. Auf einmal hatte ich auch Verständnis für die armen Menschen, die den Sperrmüll nach Brauchbarem durchsuchen. Oh, wie abfällig hatte ich doch manchmal über sie geurteilt, sie gar verurteilt. Ich schäme mich heute noch dafür. Kann ich diese, eine meiner vielen Sünden, wieder gut machen? Wenn man wirklich in Not ist, sollte man bereit sein, in sich hineinzuhören, ohne Angst zu entdecken, was wir jahrelang alles verkehrt gemacht haben oder, noch schlimmer, wie wir anderen Menschen wehgetan haben. Im ersten Moment mag eine solche Erkenntnis schlimm sein, aber sie verschafft auch Erleichterung und ebnet den Weg zu einer Wiedergutmachung. Wobei es sehr schwer sein kann, Wunden, die man geschlagen hat, so zu verbinden, dass sie auch wieder heilen können. Denn was gesagt ist, ist gesagt, was getan ist, ist getan. Nur Mut. Hören Sie auf Ihre innere Stimme.